Das ist der Kurswechsel. Der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben.
Eigentlich ist diese Organisation von Kulturveranstaltungen schon toll, aber noch viel spannender ist es, wenn man anderen helfen kann.
Heute haben wir Sarah zu Gast. Sarah hat sich entschieden, für den effektiven Altruismus zu arbeiten. Sie ist schon seit einigen Monaten Co-Direktorin des Vereins Effektiver Altruismus Deutschland. Dieser Verein hat als Ziel, mit begrenzten Ressourcen möglichst vielen Menschen zu helfen. Allerdings sah es zuerst mal gar nicht so aus, als würde Sarah mal Vollzeit für die arbeiten. Sarah hat nämlich eigentlich Kulturmanagement studiert und könnte jetzt zum Beispiel Konzerte organisieren. Wieso sie sich am Ende trotzdem für den effektiven Altruismus entschieden hat und was sie heute darüber denkt, das erzählt sie uns jetzt selber. Herzlich willkommen, Sarah.
Dankeschön, Johannes. Danke, dass ich hier sein darf.
Sarah, kannst du dich noch an eine bestimmte Situation erinnern, in der du einer Person geholfen hast?
Ja, in dem Fall waren das tatsächlich zwei Personen, beziehungsweise so zweieinhalb. Es war nämlich ein Pärchen und die Frau war schwanger. Und das waren zwei Leute, die kurz vorher, einige Monate vorher aus Syrien geflüchtet waren. Das war so 2015, 2016. Ich bin tatsächlich auf eine Wohnungsbesichtigung gegangen mit diesem Pärchen und glücklicherweise hat dieses Pärchen danach die Wohnung bekommen, nachdem sie vorher ganz häufig alleine auf Wohnungsbesichtigungen war, ohne jemanden als Begleitung. Das hat sich ganz großartig angefühlt. Einfach erfolgreich, einfach nur dabei gewesen zu sein, aber dadurch irgendwie auch Unterstützung gegeben zu haben und dafür gesorgt zu haben, dass eine Familie oder baldige Familie eine Wohnung hat. Das war richtig schön.
Kannst du kurz beschreiben, was der effektive Altruismus ist, für Leute, die es noch nie gehört haben?
Effektiver Altruismus ist die Suche nach den besten Wegen, anderen zu helfen und die Umsetzung dieser Überlegungen in die Praxis. Das heißt, auf der einen Seite gibt es das Forschungsfeld, das sich darauf konzentriert, diese wichtigsten globalen Probleme zu finden und die besten Lösungen dafür zu finden. Und auf der anderen Seite ist es eine Gemeinschaft von Menschen, also die Menschen, die versuchen, auf Grundlage dieser Erkenntnisse Gutes zu tun.
Was sind denn die wichtigsten Bereiche, für die sich die effektiven Altruisten einsetzen?
Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Themen und auch in dieser Gemeinschaft gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven darauf, was die größten Probleme sind. Was viele Leute im effektiven Altruismus als extrem wichtig empfinden, unter anderem ich, ist das Thema globale Gesundheit. Es gibt gerade extrem viele Menschen, die in großer Armut leben und die im Zweifel kein Geld dafür haben, sich medizinische Leistungen zu kaufen. Und das ist was, was viele in unserer Bewegung ändern wollen. Dann gibt es aber zum Beispiel auch das Thema der Verhinderung von Pandemien. Wir haben leider alle schmerzlich gemerkt innerhalb der letzten Jahre, dass Pandemien ein extrem großes Problem sein können. Und da ist auch die Überlegung, wie schaffen wir es, dass künftig keine Pandemien mehr ausbrechen oder dass, wenn sie ausbrechen, dass sie dann zumindest möglichst kleine negative Folgen haben. Ein anderes Thema wäre aber zum Beispiel auch noch das Thema Leid von Tieren zu vermindern. Also nicht nur der Fokus darauf, Menschenleben zu verbessern oder zu retten, sondern auch Tierleben zu verbessern. In Deutschland haben wir da ja zum Beispiel auch relativ viele Tiere, die in Massentierhaltung unnötig leiden. Und das wollen wir gerne verändern.
Und was sind dabei deine Aufgaben als Co-Direktorin vom effektiven Altruismus Deutschland?
Jetzt, seitdem ich angefangen habe, hat auch noch eine andere Person angefangen, die diesen Verein mit mir zusammen leitet. Wir wollen für die Bewegung in Deutschland als Ansprechkontakt da sein, wenn es Fragen gibt, wenn es Probleme gibt. Wir wollen die Leute, die lokale Gruppen für den effektiven Altruismus leiten, unterstützen. Und das sind gerade die Sachen, auf die wir uns hier fokussieren. Daneben haben wir aber zum Beispiel auch noch die Website, wo wir erklären, was der effektive Altruismus ist und was wir machen. Ich versuche, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Leute selber versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen über die Themen, über die wir diskutieren und dann auch zu einer eigenen Priorisierung kommen. Also ich möchte nicht Leuten sagen, dieses Thema ist wichtig und ein anderes Thema ist unwichtig, sondern ich möchte, dass die Leute im effektiven Altruismus selber überlegen, was sind die großen Probleme und wie können wir sie am besten lösen.
Also wenn jemand sagt, mir ist es wichtig, syrischen Flüchtenden dabei zu helfen, eine Wohnung zu finden, dann würdest du sagen, das ist ein valides Anliegen.
Ich glaube, das ist ein valides Anliegen. Ich glaube, es kommt total darauf an, was das Ziel dieser Person ist. Bei mir ist mein großes Anliegen, dass ich Menschen dabei helfen will, eine möglichst große Wirkung zu haben mit dem, was sie tun. Und wenn es darum geht, dann gibt es andere Methoden, die wirksamer sind. Zum Beispiel gibt es Organisationen, die Bettnetze verteilen, um die Ansteckung von Malaria zu vermindern. Diese Programme sind extrem gut evaluiert inzwischen. Und es wurde herausgefunden, dass man mit $5,000 ein Menschenleben tatsächlich retten kann. Das ist eine absurd kleine Zahl eigentlich, wenn man sich anschaut, dass in Deutschland im Gesundheitswesen für Gesundheitsinterventionen 10- bis 100-fach so viel Geld ausgegeben wird, um das Leben eines Menschen zu retten oder zu verbessern. Und deswegen glaube ich, wenn es einem darum geht, möglichst effektiv zu helfen, dann wäre das eine extrem gute Methode, die im Zweifel besser wäre.
Du arbeitest heute für die effektiven Altruisten, aber du hast zuerst Kulturmanagement studiert. Wie hast du das entschieden?
Ich hatte in der Schule mal überlegt, ob ich vielleicht Musik studieren will. Ich habe Posaune gespielt, ganz viel zu der Zeit. Und dann dachte ich mir, dann studiere ich vielleicht lieber was, was damit zu tun hat, weil die Musik ist mein großes Hobby. Aber eigentlich will ich doch nicht als Star auf der Bühne stehen, sondern auch die Organisation drumherum. Könnte ja total toll sein. Das interessiert mich total. Deswegen habe ich erstmal entschieden, im Bachelor Musikmanagement zu studieren. Und dann habe ich so ein Festival organisiert und gemerkt, vielleicht will ich gar nicht unbedingt im Musikbereich bleiben, sondern vielleicht ist Kultur als größeres Thema was, was mich mehr interessiert. Und dann habe ich Kulturmanagement studiert im Master und dann während des Masters habe ich gemerkt, eigentlich ist diese Organisation von Kulturveranstaltungen schon toll, aber noch viel spannender ist es, wenn man anderen helfen kann. Und dann bin ich auch während des Studiums schon bei Stiftungen gelandet, tendenziell erstmal bei Kulturstiftungen und habe dann gemerkt, okay, eigentlich geht es mir wirklich ums Helfen.
Du hast beschrieben, dass du so einen Drang hast, Leuten zu helfen. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
Ich glaube, dadurch, dass ich mir immer mehr bewusst geworden bin, wie privilegiert ich eigentlich aufgewachsen bin, hatte ich das Gefühl, ich muss und sollte davon was zurückgeben, weil diese ganzen Mittel, die ich habe, wenn ich die nur für mich benutzen würde, das würde sich für mich nicht richtig anfühlen.
Was heißt es für dich, privilegiert zu sein?
Zum einen, ich hatte Eltern, die sich um mich gekümmert haben, mir ganz viel ermöglicht haben, wie zum Beispiel den Musikunterricht als Kind. Ich konnte immer in die Schule gehen. Ich hatte immer jemanden, wenn irgendwie ein Problem da war, der das für mich gelöst hat, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele andere Menschen auf der Welt aufwachsen, dass sie im Zweifel keine Eltern haben, die sich um die Probleme der Kinder kümmern können, weil sie andere Probleme haben, sich zum Beispiel Gedanken darüber machen müssen, dass in den nächsten Tagen und Wochen Essen auf dem Tisch steht und man ein Haus hat und genug Geld verdient, um sich um die ganze Familie kümmern zu können. Dann glaube ich, bin ich da in einer extrem privilegierten Situation. Und zusätzlich, eins meiner Elternteile hat studiert. Ich glaube, auch innerhalb von Deutschland gehöre ich zu den privilegierten Menschen. Ich habe einen Masterabschluss gemacht inzwischen. Das sind alles so Sachen, wo ich glaube, diese Chance haben ganz viele Leute auf der Welt nicht. Und ich will eigentlich gerne, dass noch viel mehr Leute diese Chance haben.
Ich glaube, in Deutschland sind sehr viele Personen privilegiert. Aber ich glaube, nicht alle haben diesen Drang, anderen zu helfen, so stark wie du. Ja, gibt es eine Situation, die das bei dir ausgelöst hat?
Diese Situation 2015-16, wo viele Leute ohne Hab und Gut nach Deutschland kamen, hat es, glaube ich, in mir extrem gezeigt, wie privilegiert ich mich auch fühle. Also das ist so was, was ich so hautnah miterlebt habe und das einfach mit eigenen Augen so gesehen habe und ja auch mit den Leuten gesprochen habe und dann versucht habe zu unterstützen. Und ich glaube, der andere Teil ist dieses Wissen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ich gehöre zu den reichsten 1% der Leute, die es auf der Erde gibt. Das ist eine absurde Zahl. Und die meisten Leute in Deutschland gehören zu den obersten, reichsten Prozent, die es gibt. Ja, sich das so vor Augen zu führen, finde ich, macht da auch nochmal einen Unterschied. Und das kam bei mir eben auch erst in den letzten Jahren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war es also bei dir nicht eine bestimmte Entscheidung, sondern es waren mehrere kleine Entscheidungen, dass du zuerst entschieden hast, Kulturmanagement zu studieren, dann hast du entschieden, dass du bei einer Stiftung arbeiten möchtest, dann hast du entschieden, dass du vielleicht noch effektiver helfen möchtest. Bei diesen Entscheidungen war das jeweils mehr eine Herzensentscheidung oder mehr vom Kopf?
Wenn es jetzt um meinen Job geht, da war es tatsächlich extrem rational. Ich habe mir so eine Tabelle aufgeschrieben mit unterschiedlichen Optionen, was für Karriereoptionen ich mir vorstellen könnte und dann auch überlegt, welche Themen sind mir eigentlich wichtig und die dann jeweils gerankt, denen jeweils eine Zahl gegeben in dieser Joboption, die ich mir vorstellen könnte. Und dabei kam tatsächlich die Stelle, die ich jetzt angenommen habe, ganz oben raus. Und das war dann natürlich ein großes Glück, dass es auch damit geklappt hat. Aber genau, davor waren das eher viele Zufälle und Sachen, die sich richtig und gut angefühlt haben, aber weniger dieses ganz konkrete, rationale Entscheiden.
Wie bist du denn in Berührung gekommen mit den effektiven Altruisten?
Ich habe gegen Ende meines Studiums mal bei einer Person übernachtet, die ich so über andere Personen kannte. Und dann saßen wir abends so zusammen, haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und hat diese Person mir vom effektiven Altruismus erzählt und hat mir, ich glaube, ungefähr so 10 Links geschickt zum Forum für effektiven Altruismus unter anderem. Und ich fand, das klang alles total spannend und habe dann ein paar von diesen Links geöffnet und gesehen, dass das relativ lange Beiträge sind. Dann habe ich mir diese Links abgespeichert mit der Intention, dass ich diese Beiträge wirklich lesen will. Und dann habe ich das aber sehr lange vor mir hergeschoben und irgendwie nicht so richtig gemacht. Und dann bin ich aber eines Tages interessanterweise auf Facebook gewesen. Das ist kein Ort, wo ich mich regelmäßig aufhalte. Und da schrieb jemand in eine Gruppe, in der ich zufällig war, dass es ein Intro-Programm gibt zum effektiven Altruismus. Und dann dachte ich mir so, ah, effektiver Altruismus, das war doch das, wozu ich noch diese Links habe, die ich eigentlich noch lesen wollte und aber die ganze Zeit nicht gelesen habe. Dann melde ich mich doch jetzt einfach bei diesem Intro-Programm an, weil dann bin ich da in einer kleinen Gruppe mit anderen Leuten und unterhalte mich ein bisschen darüber und lerne dabei viel mehr darüber, als wenn ich mir das jetzt alleine durchlese. Und so war es auch. Das war ein 8-Wochen-Programm und man hatte eine kleine Gruppe von, ich glaube, wir waren 4 Personen oder sowas, plus eine Person, die das organisiert hat und moderiert hat. Und in dieser Gruppe habe ich so unfassbar viel gelernt über den effektiven Altruismus, aber auch generell darüber, wie andere Leute die Welt sehen, was andere Leute für Werte haben und inwiefern sich meine Werte vielleicht davon auch unterscheiden. Und das hat mich dann ziemlich reingezogen.
Es hört sich ein bisschen an wie bei einer Sekte, ne? Also am Anfang hört sich alles gut an und man hat so Diskussionsgruppen und so. Gibt es Dinge, wo du sagst, das unterscheidet sich ganz deutlich von einer Sekte?
Ja, also ich war noch nie in einer Sekte. Das heißt, ich kann das aus persönlicher Perspektive sozusagen nicht so beantworten. Aber der große Unterschied, den ich sehe, ist, es ist eine Bewegung, in der Kritik ernst genommen wird und auch öffentlich diskutiert wird. Und das ist was, was mir von Anfang an auch total aufgefallen ist. Also in dieser kleinen Gruppe, das waren natürlich zum großen Teil Leute, die sich mit dem Thema auch noch nicht so auskannten, konnten wir alle unsere Überlegungen, Perspektiven teilen. Und ich hatte das Gefühl, ich wurde selten so angenommen für meine Perspektive, die vielleicht manchmal auch noch nicht so reflektiert war und manchmal vielleicht auch gar nicht so das war, was ich nach weiterem drüber nachdenken dachte. Aber ich wurde eher gefragt, warum ich das so denke, anstatt verurteilt zu werden für das, was ich denke. Und das hat mir dann selber auch total geholfen, zu überlegen, was denke ich eigentlich zu dem Thema? Und ich glaube, das ist so der große Unterschied. Wir haben in dieser Bewegung nicht diese eine Person, die Meinungen vorgibt, sondern wir haben ganz viele Personen, die auch ganz unterschiedliche Meinungen haben. Wir sind in der Bewegung sozusagen immer am Aushandeln. Was sind jetzt eigentlich die großen Themen, die wir angehen müssen und wie sollten wir sie angehen?
Was hat dich dort angesprochen?
Ein großer Teil war auf jeden Fall diese Offenheit zur Diskussion und dieses aktive Zuhören und Erlauben sehr unterschiedlicher Meinungen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses konstruktive Element. Was ich vorher gespürt habe, war, wir haben große Probleme. Wir haben alle diesen Klimawandel vor uns als irgendwie riesige schwarze Wolke, ohne dass wir so richtig Lösungen haben oder zumindest Lösungen nicht so richtig umsetzen. Und für mich war der effektive Altruismus so die Überlegung, hey, es gibt ganz viele Möglichkeiten, selber was beizutragen, damit wir Probleme lösen. Das kann man auf den Klimawandel beziehen, aber gleichzeitig auch eben auf globale Armut beziehen. Und das finde ich extrem hilfreich. Und damit ist auch diese Auseinandersetzung mit den Problemen nicht so frustrierend oder paralysierend, sondern tatsächlich konstruktiv. Und man sucht sich die nächsten Schritte und will und kann selber was dazu beitragen zu lösen.
Für mich hört sich das erstmal ganz gut an. Was sind Reaktionen von anderen, wenn du denen von effektivem Altruismus erzählst?
Die meisten Leute um mich herum finden es ziemlich gut. Aber es gibt auch Leute, die kritisch dem gegenüber sind und zum Beispiel nicht sicher sind, ob diese Personen, die gerade sich im effektiven Altruismus wiederfinden, die richtigen sind, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen. Und es gibt auch Personen, die kritisieren, dass wir versuchen, rational und wissenschaftlich an Probleme ranzugehen, weil sie sagen, manche Sachen kann man nicht rational sehen, manche Sachen kann man nicht quantifizieren und damit übersehen wir im Zweifel manche Probleme, die genauso relevant sind. Und ich glaube, das ist ein relevanter Punkt, aber ich glaube auch, dass Quantifizieren in ganz vielen Bereichen eben schon hilft, um Größenordnungen zu vergleichen. Und das versuche ich dann zumindest einmal zu erklären, was meine Perspektive ist.
Was meinst du mit, es gibt Leute, die glauben, dass das nicht die richtigen Personen sind?
Aktuell ist die Bewegung des effektiven Altruismus eine Bewegung von vor allem weißen Menschen. Wir sind relativ männlich geprägt und das führt im Zweifel nicht dazu, dass wir einen perfekten Überblick haben von den Problemen, die gerade auf der Welt da sind. Und ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall einiges kritisieren. Und das ist was, was auch ich gerne ändern möchte, indem wir mehr Leute mit auch anderen Hintergründen, Erfahrungen, Perspektiven zum effektiven Altruismus bringen, ja, und dazu bringen, sich einzubringen bei uns.
Ja, ein guter Punkt. Du warst dann bei diesem Einführungsseminar und dann ging es ja irgendwie weiter. Hast du dich da dann irgendwie engagiert oder gab es andere Veranstaltungen noch?
Ja, ich habe mir gewünscht, dass es noch andere Veranstaltungen gibt. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja in Hamburg gelebt, genauso wie jetzt. Und ich wusste, dass es in einigen Städten in Deutschland Lokalgruppen gibt, also kleine Gruppen in meistens größeren Städten, die sich regelmäßig treffen und zu effektivem Altruismus austauschen. Und in Hamburg gab es theoretisch so eine Gruppe, aber praktisch nicht so richtig. Also es gab nicht regelmäßige Veranstaltungen oder Ähnliches. Und das hat dann über mehrere Monate dazu geführt, dass ich entschieden habe, naja gut, ich kenne mich jetzt zwar noch gar nicht so gut aus, aber wenn es hier keine Veranstaltungen gibt in so einer großen Stadt wie Hamburg, das ist ja schon irgendwie schade, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und ich hatte noch so ein paar Leute, die ich über dieses Intro-Programm kennengelernt habe, die auch sagten, hey, ja, mach das doch mal. Und auch hier in Hamburg gab es eben früher mal eine Gruppe und da gab es Leute, die das früher organisiert haben. Und die sagten auch, ja, Sarah, wenn du das jetzt machen möchtest, super. Genau, und dann habe ich das einfach gemacht. Und die erste Veranstaltung hat mir auch ziemlich viel Angst eingejagt, weil ich dachte, okay, ich organisiere da jetzt was und das wird ganz schrecklich oder niemand kommt. Aber es sind tatsächlich Leute gekommen. Das erste Mal haben wir noch digital gemacht. Ich glaube, wir waren zu 8 oder 9, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und seitdem ging das so weiter.
Was war das für eine Veranstaltung, die du organisiert hast?
Das war tatsächlich eher ein soziales Zusammenkommen. Also wir haben uns online auf so einer Plattform getroffen und Leute haben sich dazugeschaltet und ich hatte eine Person gefragt, ob sie nicht inhaltlich ein bisschen was erzählen kann. Diese Person kannte sich schon etwas besser aus, hat früher auch mal die Lokalgruppe organisiert. Das heißt, ich wusste auch, okay, der weiß da schon ganz viel und der hat uns ein bisschen was über Altruismus und die Theorie über Altruismus und unterschiedliche Vorstellungen von Altruismus erzählt. Und genau, ansonsten haben wir uns einfach nur ausgetauscht und so ein bisschen kennengelernt, weil die Gruppe war jetzt eben noch nicht so fest. Und danach ging es dann weiter mit Veranstaltungen in Person, wo auch überraschenderweise immer Leute gekommen sind. Und dann ging das einfach so weiter.
Zu dem Zeitpunkt warst du aber noch in deinem alten Job, also bei einer Stiftung, sage ich jetzt mal, und hast dir Gedanken gemacht, wo du hin willst. Kannst du den Prozess nochmal beschreiben, wie du da diese Excel gemacht hast, was du für Kriterien hattest?
Ja, ich habe tatsächlich einige Optionen zu dem Zeitpunkt im Kopf gehabt, zu unterschiedlichen Jobs, wo ich dachte, das könnten Jobs sein, die theoretisch möglich wären zu bekommen. Und ich habe dann überlegt, was ist mir eigentlich wichtig? Zum Beispiel war mir wichtig, dass ich einen Job habe, wo ich mit Leuten arbeite, die ich spannend, interessant und nett finde. Und dann war ein Teil, ein Kriterium, dass ich mir überlegt habe, ich möchte mit meinem Job irgendwie eine Wirkung haben. Also ich möchte was verbessern. Genau, und dann waren noch sowas wie Flexibilität dabei und auch sowas wie Sicherheit, weil ich halt schon jetzt auch, wenn ich privilegiert bin, will ich trotzdem nicht abhängig sein oder wieder werden von meinen Eltern. Das heißt, ich wollte schon, dass es ein Job ist, wo ich relativ sicher bin, dass ich auch eine Bezahlung bekomme, weil ansonsten hätte ich in einer teuren Stadt wie Hamburg relativ schnell ein Problem. Und ja, ich hatte, glaube ich, am Ende 5 Optionen da drin, die ich eigentlich alle ganz spannend fand. Aber diese Option war bei weitem die Option, die ich am liebsten haben wollte und wo das beste Ergebnis rauskam nach den Kriterien, die ich eingefügt hatte.
Hattest du Zweifel, ob es vielleicht eine Nummer zu groß ist?
Ich glaube, ich werde diese Zweifel immer haben. Also ich glaube, ich habe inzwischen so ein bisschen einen Überblick. Ich habe ja auch das Glück, dass ich mir diese Stelle teilen darf mit jemandem, sodass man sich auch Verantwortlichkeiten aufteilen kann und Unsicherheiten auch besprechen kann auf Augenhöhe. Und ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke, es gab fast immer in meinem Leben diese Momente, wo ich neue Sachen angefangen habe und die haben erstmal groß gewirkt. Und wenn man dann langsam reingegangen ist, waren sie eigentlich doch gar nicht so groß. Und ich glaube, deswegen werde ich nie komplett darüber hinweg sein und sagen so, ach, easy, das mache ich einfach so. Ich glaube, das wäre aber auch blöd. Das wäre zum einen langweilig und zum anderen würde ich wahrscheinlich auch viel weniger lernen. Weil so habe ich das Gefühl, bin ich stetig in dieser Position, dass ich denke, okay, das ist groß, das strukturieren wir jetzt einmal für uns und überlegen uns, wie wir da rangehen. Und dabei lerne ich einfach so viel, dass ich mir was anderes gar nicht wünsche. Und diese Überforderung ist, glaube ich, einfach Teil davon.
Du hast jetzt einen Job gewählt, bei dem du möglichst viel helfen kannst. Gibt es noch andere Bereiche, wo du heute anderen Leuten hilfst?
Ja, also den großen Teil, wie ich helfe heute, sehe ich tatsächlich in meinem Job. Oder das ist zumindest mein Ziel. Was ich aber auch noch tue, ist Spenden. Ich verdiene ja auch Geld mit dem Job, den ich tue. Und ich spende an effektive Organisationen. Es gibt unterschiedliche Evaluatoren, also Organisationen, die sich anschauen, wie gemeinnützige Programme von der Wirkung her sind, ob sie sehr effektiv sind oder nicht. Da gibt es zum Beispiel GiveWell, die hast du wahrscheinlich auch kennengelernt. Und die haben auch so Spendenfonds. Und in diese Spendenfonds spende ich tendenziell.
Und bei der Bewertung von so einer Organisation geht es da hauptsächlich darum, wie viel Verwaltungsaufwand die dann haben und wie viel Geld wirklich ankommt bei den Leuten, sage ich mal?
Bei diesen Evaluatoren geht es vor allem darum, wie groß der Unterschied ist, der mit einer bestimmten Menge an Geld gemacht werden kann. Also das heißt, GiveWell zum Beispiel rechnet mit Leben, die man retten kann pro Geldeinheit, die man dahin gibt. Die Programme, die sie sich anschauen, da rechnen sie damit, dass bei denen, die sie empfehlen, tendenziell ein Leben gerettet werden kann mit ungefähr 5.000 US-Dollar sind das dann. Und das heißt, es geht sozusagen weniger um das Verhältnis von Kosten für Verwaltung zu Sachen, die umgesetzt werden, sondern tatsächlich einfach darum, wie viel muss reingegeben werden, um einen großen Unterschied zu machen. Und dadurch, dass ich eben auch nur eine begrenzte Summe an Geld habe, wünsche ich mir, dass für diese Summe an Geld möglichst viel geholfen wird. Und diese Evaluatoren, also zum Beispiel GiveWell, hat tatsächlich mehrere tausend Stunden investiert, um diese Programme zu überprüfen. Und da kann man sich diese Berichte drüber durchlesen. Die sind relativ lang. Ich habe das bei einzelnen Organisationen immer mal gemacht, weil es auch extrem spannend ist zu sehen. Aber ja, da habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei, da dann mein Geld hinzugeben, weil ich weiß, da hat sich jemand ganz, ganz tief damit auseinandergesetzt und versteht, wie wirklich diese Wirkung ist von einem bestimmten Programm.
Du hast auch gesagt, du bist zu der Entscheidung praktisch gekommen, ziemlich rational mit einer Excel-Tabelle. Was hat dir dein Herz gesagt oder was sagt dir dein Herz jetzt? War es eine gute Entscheidung?
Ja. Ich glaube, es war eine großartige Entscheidung. Es war jetzt bei mir auch nicht so, als hätte diese Excel eine Zahl ausgespuckt und ich hätte mir gedacht, ah, ja, fühlt sich irgendwie falsch an, sondern das, was ich in dieser Tabelle gemacht habe, war der Versuch, das, was ich ohnehin will, wo ich rational, aber auch emotional hingezogen werde, in diesen Kriterien, die ich da eingetragen habe, abzubilden. Das heißt, als rauskam, okay, diese eine Option ist diejenige, die die meiste Punktzahl hat, dann war das auch das, was emotional bei mir gut gepasst hat. Und auch jetzt glaube ich, ich habe großartige Menschen um mich herum, mit denen es ganz viel Spaß macht zu arbeiten. Ich lerne jeden Tag ganz viele neue Sachen. Ich könnte mir gerade nichts Besseres vorstellen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Sarah, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und
danke dir, Jonas. Bis bald.
Den Kurswechsel gibt es jetzt auch im Campusradio Karlsruhe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie gern weiter an eine Person, die du gerne magst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald im Kurswechsel.